Jetzt sage ich auch von dieser Stelle, grüß Gott, jetzt wird spannend. Keine Ahnung, ob meine Stimme heute hält. Ich habe mit der Doris vereinbart, wenn es nicht mehr geht, macht sie weiter. Aber das fand sie nicht so gut. Okay, schauen wir mal. Ja, ich habe seit einer Woche richtig tief sitzen auf der Bonche was. Und gestern war ich auf der Azubi-Messe, drüben in der Messehalle. Und morgens habe ich noch mit meinem Kollegen, der da mit am Stand war, haben noch Spaß gemacht und gesagt, naja, wir führen mal Strichliste, wie viele Gespräche wir denn heute haben. Nach der ersten halben Stunde haben wir gesagt, sind wir froh, dass wir nicht angefangen haben. Das ging also wirklich in der Zeit, wo wir dort waren, von 10 bis um 1, fast nahtlos durch. Habe ich also in den ganzen Messen, wo ich sonst unterwegs bin, selbst auf dem Jugendkonferenz für Weltmission habe ich nur einen Bruchteil von Gesprächen. Und das erste Gespräch war gleich mit einer jungen Dame vom CVDM Neckar-Thailfingen, die eine Stelle sucht. Dann habe ich gedacht, na, Nachtigall, ich höre der Trapsen, da haben wir doch eine FSJlerin und da suchen wir eine Nachfolgerin. Was ist da los? Warum weiß die junge Dame nicht Bescheid, dass wir noch 60 offene Stellen haben? In Nürtingen und in Zillmingen. Also in Nürtingen, im Bezirksjugendwerk, in Zillmingen und Neuhausen, in der Kindergärte, aber natürlich auch in Stuttgart und an ganz viele andere Stellen. Und da habe ich gleich geschnappt noch eine Mail geschrieben an den Leiter vom CVDM und an meine FSJlerin, habe gesagt, du, ich habe da so die junge Dame gesehen, sprecht sie doch mal an. Jetzt bin ich gespannt. Und es war interessant, so ging das noch 2-3 Mal. Gestern, dass ich ziemlich viele junge Christen auf dieser Berufsorientierungsmesse gesehen habe. Und schau mal, ob sich die eine oder der andere dann noch einladen lässt für uns in den Freiwilligendienst ab September diesen Jahres. Das Frühjahr war ziemlich intensiv bei mir oder wie einer letztens sagte, ziemlich dicht. Das hat damit zu tun, dass ich ja mit 2 Gruppen von jeweils 25 Freiwilligen immer eine Woche unterwegs bin. Also mit jeder Gruppe war ich 2-mal in die ersten Monate. Und dazu habe ich alle 95 oder jetzt fast alle 95 Freiwillige vor Ort besucht. Also diese Woche war ich noch in Greilsheim und in Münchingen, aber das geht auch runter bis nach Villingen. Oder eben bis nach Biberach. Und so für mich war das Frühjahr sehr geprägt von dem, was mir junge Menschen anvertraut haben. Was 19-, 20-Jährige dann in ihrem Leben schon an schweren Nöten zu tragen haben. Ich kann mich gut erinnern, es war auf der Strecke nach Holzgerlingen von Böblingen her. Ich hätte hier einen Unfall gemacht, weil ich so geschockt war von dem, was mir ein junger Mensch da anvertraut hat. Ich war überhaupt gar nicht darauf vorbereitet. Also und ich habe ja schon ein bisschen was inzwischen auch an Erfahrungen. Also Nöte, die junge Leute aushalten müssen, die sind teilweise dann wirklich nicht zu beneiden. Das ist das eine, was das Frühjahr sehr ausgemacht hat. Also eine von den ehemaligen, mit denen habe ich mich auch getroffen, die erzählte, sie geht jetzt, ich werde die nächsten Tage auch noch ein Mail schreiben, die geht in die Klinik, die hatte schon vor 5 Jahren alle 4 Wochen epileptische Anfälle. Und jetzt machen sie eine Untersuchung, um herauszufinden, wo das Gehirn vernarbt ist. Und sie vermuten, dass es von diesen Vernarbungen kommt. Und dann wollen sie den Schädel öffnen und die Vernarbungen rausschneiden. Das ist eine ganz fröhliche junge Christin. Aber eigentlich brutal. Wenn man das als knapp 20-Jährige dann so auszuhalten hat. Ich habe aber auch natürlich viel Schönes erlebt, da komme ich teilweise noch drauf. Vergangenen Freitag war ich bei meinem Chef. Das passiert bei mir nicht so oft, da ich ja so eine Art freischaffender Außendienstler bin. Manchmal hängen sie schon ein Bild auf, wenn der Landestelle gesucht wird, ja, wanted. Dazu kommt, dass mein Chef, wenn ich dann da bin, nicht da ist. Ja. Dann ist er auf Sitzungen, auf Veranstaltungen oder sonst was. Und wenn ich dann gucke, ob seine Tür offen steht, weil das ist so das Markenzeichen, dann ist man willkommen, wenn die Tür offen steht. Wenn die Tür zu ist, brauche ich gar nicht gucken. Also, dann muss ich immer einen Termin mit ihm vereinbaren und sagen, so, Jürgen, jetzt wird es mal wieder höchste Zeit. Wir haben uns jetzt längere Zeit nicht gesehen. Dann will ich dir mal wieder ein bisschen was erzählen und damit du siehst, dass ich auch nur zu Recht auf deiner Gehaltsliste stehe hier. Und dann nehme ich ihn rein in das, was uns gerade so ausmacht. Ich erzähle und da habe ich ihm jetzt gerade bei einem dieser Gespräche erzählt, wie ich in eine Einsatzstelle komme. Und da erzählt mir die Freiwillige, sie will mit dem Konfirmandenjahrgang einen neuen Teamkreis starten. Freue ich mich drüber, finde ich toll, mache ihr Mut. Und dann erzählt sie, ja. Und dann war sie mit dem Pfarrer im Konfirmandenunterricht und der Pfarrer hat eingeladen. Und zum Schluss hat er dann gefragt, und wer kommt zum Start? Niemand. Das war also wenige Tage, bevor es losgehen sollte, waren eigentlich äußerst schlechte Rahmenbedingungen. Dann erzählte mir die Freiwillige, ja, der Kreis findet nur alle 4 Wochen statt. Habe ich gedacht, oh liebe Zeit, wie soll ich einen Kreis starten, der alle 4 Wochen nur stattfindet? Eine Woche später, Ergebnis, niemand war gekommen. Ich habe dann zu ihr gesagt, Mensch, geh doch nochmal los. Nimm die Adressen und geh da in die Straßen und lad die Konfirmanden und Konfirmandinnen ein. Ich bin dann ein paar Tage wieder drauf, später zu ihrer Anleiterin gekommen, die also für sie verantwortlich ist, sozusagen ihre Chefin. Und da kommt dann so ein Gespräch raus, ja, da haben sie drüber gesprochen, über meinen Vorschlag, da hinzugehen, klingeln zu putzen und so. Und dann sagte die Anleiterin mit einem Satz, wir machen sowas in Stuttgart nicht. Wir machen sowas in Stuttgart nicht. Wenn wir nicht mehr persönlich einladen, wenn wir uns nicht mehr auf den Weg zu den Menschen machen, wie soll es dann werden? Wollen wir warten, bis die Menschen zu uns kommen? Vielleicht warten wir so lange, bis da niemand mehr kommt. Das Hingehen war schon immer schwer, kann ich mich sehr gut daran erinnern. Das war in Berlin schwer, das war in Pforzheim schwer, das war an allen Stellen schwer. Das war vor 5 Jahren, vor 15, vor 25 und vor 40 Jahren. Zu allen Zeiten war das schwer, zu jemandem hinzugehen und sagen, du, wir haben Teamkreis, wir haben Jugendbund, kommst du mit? Aber es war schon immer eines der Geheimnisse des Reiches Gottes. Die persönliche Einladung, das persönliche Gegenüberstehen. Und ich bin überzeugt, weder ein Mail, noch ein SMS, noch Facebook und WhatsApp wird es je ersetzen können. Wir Menschen brauchen die persönliche Begegnung. Das ist eine ganz, ganz tiefe Form der Wertschätzung. Ein anderes Erlebnis, das ich meinem Chef erzählt habe, war 16-Jährige. In der Nähe von Calw, in einer Einsatzstelle, junges Mädel. Und die hat mir voller Freude erzählt, wie sie sich in diesem Jahr schon verändert hat. Und wie ihr Anleiter ihr dabei geholfen hat. Der nimmt sich jede Woche Zeit zum Gespräch. Das ist uns sehr, sehr wichtig. die sogenannten Anleitungsgespräche, dass jede Woche mit einem jungen Menschen am Tisch gesessen wird und miteinander über sein Leben, über Entwicklungen, über Stärken und Schwächen gesprochen wird. Und ich fand das so fantastisch, dass ihr Anleiter so intensiv für sie da war. Und ich möchte gerne, dass der das mal den anderen Anleitern als Modell auch vorstellt. Bin natürlich gespannt, wie viel Beifall ich da kriege, wenn da einer sagt, so könnten wir es auch machen. Ja, also solche Dinge erzähle ich natürlich meinem Chef, was da so alles in unserem Freiwilligendienst passiert ist. Das, was ich aber gerade erzählt habe, hat auch was mit unserem Text zu tun. Wenn es Close und Technik, ich probiere es mal. Könnt Klapperwelle, jawohl, sehr schön. Ich habe euch heute den Text mitgebracht, über den ich mit euch nachdenken möchte. Das ist kein ganz geläufiger Text. Und das verkündigt denn dem Johannes, seine Jünger, das alles. Und Johannes rief zu sich seiner Jünger zwei und sandte sie zum Herrn und ließ ihm sagen, bist du, der da kommen soll, oder sollen wir eines anderen warten? Da aber diese Männer zu ihm kamen, sprachen sie, Johannes der Täufer hat uns zu dir gesandt und ließ dir sagen, bist du der, der kommen soll, oder sollen wir eines anderen warten? Wie komme ich zu diesem Text? Hat was mit meinem Freiwilligendienst zu tun. Wir hatten Anfang oder Ende März hatten wir unsere Fachtage und morgens lade ich immer ein zur stillen Zeit, miteinander Bibel zu lesen. Und da war jetzt gerade im fortlaufenden Bibeltext Texte drin, wo ich dachte, das wird für meine jungen Leute schwierig. Ich suche mir drei Texte raus, die ich mit ihnen gut lesen kann und auch drüber nachdenken kann. Ihr wisst ja, morgens für junge Leute ist das eine ganz besondere Herausforderung, ja? Nicht nur körperlich anwesend zu sein, sondern auch wach zu sein. Also muss es nur gut greifbar sein. Und ich habe mich dann entschlossen, Lukas 7. Seht ihr aber schon, 18 bis 23 ist nicht Lukas 7,1. Lukas 7, da steht zunächst mal der Bericht vom Hauptmann zu Kapernaum, der sich für seinen schwerkranken Knecht, also Sklaven, einsetzt, damit Jesus ihn gesund macht. Das war der erste Text, den wir gelesen haben. Der zweite Text war der sogenannte Jüngling zu Nein. Der steht in Vers 11 bis 17. Da, wo sich der Todeszug dem Lebenszug begegnet. Die Witwe mit ihrem toten Sohn begegnet Jesus, der das Leben ist. Und es verkündigt denn dem Johannes, seine Jünger, das alles. Man kann davon ausgehen, dass es ganz ausdrücklich dazu Bezug nehmen war, auf die Heilung von dem Sklaven des Hauptmanns zu Kapernaum und die Totenauferweckung des Jünglings von Nain. Und die Jünger des Johannes, das war Johannes der Täufer. Also Johannes der Täufer hat sich ja nicht in Luft aufgelöst, der hat sich interessanterweise auch nicht Jesus angeschlossen, sondern der war sozusagen noch eine Gruppe für sich. Und jetzt war eben Folgendes passiert, dass Johannes verhaftet wurde, gefangen genommen wurde von Herodes. Und er saß im Gefängnis und wusste nicht, was mit ihm geschehen wird. Ich habe mir die Frage gestellt, wie hat der Johannes mit seinen Jüngern kommunizieren können? Irgendwie kann ich mir das gar nicht vorstellen. Haben die da Sprechstunde gehabt? Oder sind die, so alte Filme, ja, draußen vorm Zellenfenster gestanden und haben da hochgesprochen? Ich habe überhaupt keinen Eindruck, kein Gespür für diese Situation. Romantisch war es auf jeden Fall nicht. Und wünschenswert und erstrebenswert auch nicht. Wir wissen über dieses Gespräch im Grunde genommen nur das, was hier steht. Wir wissen nicht, ob noch andere Themen dran waren. Wir wissen nur, es ging darum, dass sie ihm erzählt haben, was Jesus gewirkt hat. Und Johannes, den treibt die Frage rum, sollen wir eines anderen warten? Worauf warten wir noch? Dieser Satz, diese drei Worte gingen mir seit dem Vorbereiten nicht mehr aus dem Sinn. Ihr kennt dieses Lied, Gott lädt uns ein zu seinem Fest. Worauf noch warten? Warum nicht starten? Lasst alles andere stehen. Worauf noch warten? Bist du der, der da kommen soll, oder sollen wir eines anderen warten? Das war ja schon eine bedrückende Frage. Da spricht ja etwas von Verzweiflung, von Not, von Zweifel raus. Und jetzt versuchen wir uns das ein bisschen zu verdeutlichen. Der sogenannte Wegbereiter. Jesus hat ihn ja gerühmt als sein Vorbote. Dieser mutige und unerschrockene Johannes, der Täufer, der scheint von Zweifeln geplagt. Ist Jesus wirklich der Messias? Ist Jesus wirklich der angekündigte Erlöser? Diese Frage, die musste geradezu aus ihm heraus. Und diese Antwort, die war lebensnotwendig, wegweisend. Und dahinter steckt vielleicht die Angst, habe ich dem Richtigen vertraut? Habe ich dem Richtigen Glauben geschenkt? Bin ich beim Echten in die Gefolgschaft gegangen? So in meinen Worten ausgedrückt. Und ich will keinen Hehl draus machen. In manchen Gesprächen mit meinen jungen Leuten und auch mit manchen Kollegen, da komme ich selber ins Grübeln, ins Fragen, und da will mich der Zweifel packen. Der Glaube, den ich gelehrt worden bin und den ich selber gelehrt habe, ist der wirklich so von Gott gewollt? Wisst ihr, ich erlebe in meinem Umfeld, so wie ihr auch, alle unterschiedlichen Facetten des christlichen Glaubens. Und manchmal fühlst du dich als Exot, als ganz besonders schwer genießbar. Und dabei habe ich keine Zelle vor Augen. Da stehe ich nicht unter Druck. Mein Leben ist nicht bedroht wie das von Johannes. Aber in mir sind diese Zweifel da. Rede ich wirklich richtig von Gott? Und wenn ich, so wie vor 14 Tagen, in einer anderen Seminargruppe von Willi Reschke erzähle, was ich ja hier schon gemacht habe, und dann diese Frage stelle, wer ist Jesus für dich? Sag, und das ist eine Frage, die uns alle umtreiben muss. Das ist die entscheidende Lebensfrage. Dann staunen mich Augen an. Und dann verstehen mich manche wahrscheinlich nicht. Was will er eigentlich mit diesem Jesus? Wenn ich dann sage, in keinem anderen ist das Heil, ist auch kein anderer Name den Menschen gegeben, darin sie sollen selig werden, Apostelgeschichte, dann spreche ich eine Fremdsprache. Bin ich richtig? Bin ich richtig? So geht es mir manchmal. Vielleicht kennt ihr das auch.